Dann herzlich willkommen. Ich freue mich auch total, dass der Thomas hier im Publikum ist. Mein alter Chef quasi. Jetzt bin ich ja ganz aufgeregt, muss ich sagen. Ja, willkommen. Also, altes Bild von mir. Da war ich noch nicht so gestresst. Während meiner Studienzeit habe ich noch ein bisschen besser ausgeschaut. Ich würde sagen, ich habe echt viel Content. Deswegen steige ich gleich ein, ohne weitere Zwischensachen. Wer von euch hat denn schon mal den Begriff Serverless gehört oder hat eine eigene Vorstellung, was es bedeuten könnte? Das ist so knapp, würde ich mal sagen, 20%. Serverless bezeichnen viele auch als PaaS V2, also Version 2.0. Deswegen hatte ich mir gedacht, es macht wahrscheinlich Sinn, wenn ich erstmal meine ganz eigene Definition davon bringe, was ich unter PaaS verstehe. Da haben bestimmt viele Leute ganz unterschiedliche Definitionen, aber das ist mal zumindest der Kontext, den ich heute setze für diesen Talk. Für mich PaaS bedeutet, wenn ich eine gemanagte Umgebung habe, bestehend aus Infrastruktur, aus Betriebssystem, auch aus meiner Application Runtime, die es mir erlaubt, eine Applikation zu deployen, zu konfigurieren, zu managen, zu betreiben, durch eine API, aber nicht exklusiv durch eine API. Vielleicht kann ich auch mich direkt auf die Box drauf connecten, via SSH oder RDP, oder ich habe wie bei Azure App Services zumindest die Möglichkeit, mich auf das gescherte Filesystem zu connecten und dort manuell noch Scripts auszuführen. Aber im Wesentlichen der große Maintenance-Aufwand, der geschieht durch das gemanagte Environment. Je nachdem, wo ich mich befinde, wird halt mehr oder weniger gemanagt für mich. Bei Serverless, wenn wir uns mal die Definition anschauen, schaut die sehr, sehr ähnlich aus. Und zwar bis zu diesem blauen Satz hier. Für mich sind die zwei großen Unterschiede zum klassischen PaaS und zu Serverless zwei. Und zwar einmal, dass ich das Environment wirklich nur noch ganz exklusiv durch eine API bedienen kann. Das heißt, ich habe keinerlei Möglichkeit, wie auch immer, mich auf die darunterliegenden Maschinen zu verbinden und dort manuell irgendwelche Änderungen auszuführen. Zweiter Unterschied für mich ist, und das ist ganz wichtig, denke ich, dass ich die Kapazität nicht mehr in Größenordnungen und Einheiten von VMs definiere, also von virtuellen Maschinen beispielsweise, sondern durch irgendeine andere Einheit. Ein Beispiel wäre zum Beispiel die DTUs beim SQL Database Service. Wenn ich da skalieren will, sage ich ja nicht, ich will mehr virtuelle Maschinen, sondern ich sage, ich brauche mehr DTUs beispielsweise. Ja? Oder bei den Event Hubs. Wenn ich dort skalieren will, sage ich auch nicht, dass ich mehr Server brauche, jetzt, dass ich noch eine zweite VM dazuschalten will, sondern ich skaliere über sogenannte Throughput-Units. Und im Wesentlichen habe ich hier eine ganz andere Skalierungseinheit, die mir den Blick auf die darunterliegenden Server komplett verdeckt. Ja, und das macht vieles einfacher und manches aber auch ein bisschen komplizierter, weil ich natürlich nicht mehr weiß, was wirklich unter der Haube passiert. Um das mal ein bisschen zu verdeutlichen, wollte ich mal mit einem kleinen, einfach erscheinenden Problem anfangen und euch da ein Beispiel geben. Und zwar, lasst uns doch mal versuchen, ein Microservice, natürlich heutzutage muss es ein Microservice sein, zu bauen, der ein Thumbnail generiert, sobald ich ein Bild auf einen bestimmten Speicherplatz hochlade. Das klingt sehr, sehr einfach. Wenn man sich da mal drüber Gedanken macht, schaut es schon ein bisschen komplizierter aus zumindest. Und da gibt es wahrscheinlich sehr, sehr viele verschiedene Wege, wie ich sowas bauen könnte. Ja? Aber das wäre eine Möglichkeit. Ich brauche höchstwahrscheinlich einen Load Balancer oder einen Application Gateway. Ich brauche eine Web App oder ein Scale Set für das Frontend, wo ich erstmal die Anfragen entgegennehme für das Thumbnail, das hochgeladen wird. Ich werde dann vielleicht diesen Auftrag in eine Queue schieben, um dann in einem zweiten Scale Set und einer Web App dieses Thumbnail asynchron zu prozessieren, um dann das danach irgendwo auf dem Blob Storage abzulegen. Das hat mehrere Konsequenzen. Ich muss mich um relativ viel kümmern, wenn ich sowas implementiere. Klar, ich muss mich um die Provisionierung der Maschinen kümmern, die Uploads entgegennehmen. Ich muss mir Gedanken machen, dass ich eine Queue provisioniere, wo ich diese Jobs reinstecke, eine zweite Fleet provisionieren für die asynchrone Prozessierung. Ich muss mir natürlich Gedanken machen über eine Deployment Solution, wie manage ich die Server. Ich muss mich darum kümmern, die Kapazitätsplanung zu machen, was passiert, wenn ein Server ausfällt. Ich sollte mich auch darum kümmern, dass die Server gut ausgelastet sind im Long-Term. Ich muss natürlich meine ganze Applikation monitoren, ja, um zu schauen, sind die VMs irgendwie gerade kaputt, funktionieren sie, was ist mit Security Issues und last but not least, wahrscheinlich will ich auch über die Zeit auf neue Instanztypen migrieren. ja, und ich muss vielleicht auch das Betriebssystem updaten und die Language Runtimes patchen und so weiter und so fort. Das heißt, es gibt hier eine ganze Reihe an Sachen, an Maintenance-Arbeit, die ich noch darüber hinaus machen muss, obwohl ich ja eigentlich nur ein Thumbnail generieren wollte, aus einem File, das hochgeladen wird. Und jetzt ist natürlich die Frage, gibt es einen besseren Weg? Und wenn es keinen gäbe, dann gäbe es den Talk heute natürlich nicht. Ja, es gibt einen, denke ich, aus meiner Sicht, für manche Use Cases. Und die kann man sehr gut mit Azure Functions machen. Und das machen wir jetzt einfach mal. Das Problem, was ich gerade vorgestellt habe. Da habe ich nämlich mal was vorbereitet. Ich glaube hier. Und hier haben wir quasi das Portal von diesen Azure Functions. Und was ich hier mache, im Wesentlichen definiere ich genau hier den Code, der aus so einem Image ein Thumbnail generiert. Ich will jetzt gar nicht so sehr im Detail darüber gehen, was er jetzt genau macht. Ich glaube, das ist relativ einfach zu verstehen. Ich lade ein Bild, ich resize es und ich speichere es irgendwo wieder zum Output hin. Die Idee jetzt bei Azure Functions ist, dass wir hiermit komplett eventgetriebene Applikationen bauen können. Und das Eventing schaut in dem Fall so aus, sobald ein Image auf den Blob Storage hochgeladen wird, wird ein Event generiert, wird für mich transparent in eine Queue gesteckt und die Funktion wird dann getriggert, um dann diese Logik auszuführen und dann anschließend wieder irgendwo auf einen Speicherplatz hinzuschieben. Wir werden uns die ganzen Konzepte nachher noch im Detail anschauen, die da alle drin vorkommen. Ja? Also werde ich noch im Detail erklären. Ich wollte jetzt noch mal ganz kurz durch die UI führen, damit ihr mal so einen Eindruck kriegt, was man damit alles machen kann und was da so für Funktionalitäten gibt. Also vielleicht ganz kurz, ich habe natürlich hier immer die Möglichkeit, mir die Logs anzuschauen auf diesem Logs-Window. Ich habe die Möglichkeit, mir die entsprechenden Files anzuschauen, die zu meiner Funktion gehören. Prinzipiell habe ich immer so eine Run-Funktion oder eine Index.js bei JavaScript. Ich habe natürlich ein Project.json-File, das viele von euch aus der .NET-Entwicklung wahrscheinlich kennen, wo ich Dependencies angeben kann, welche Pakete ich noch so brauche und eine Function.json, wo ich verschiedenste Konfigurationen für die Funktion definieren kann. Auch da gehen wir im Detail gleich noch drauf ein, was es da so gibt. Ich habe die Möglichkeit, aus der Konsole heraus diese Funktion zu triggern, wenn ich einfach mal testen will, wie sie sich verhält. Das heißt, das kann ich hier machen, entsprechende Request-Bodies definieren. Und ich habe auch die Möglichkeit, den Zugriff auf diese Funktionen durch Schlüssel zu schützen. Beispielsweise gibt es Schlüssel, die sind wirklich pro Funktion. Also diesen Schlüssel muss ich angeben, in der URL beispielsweise, wenn ich eine HTTP-getriggerte Funktion habe. Oder es gibt auch sogenannte Admin-Keys, die für alle Funktionen gelten, die innerhalb dieser Function-App drin sind. Also wie ihr seht, kann ich hier beliebig viele Funktionen in unterschiedlichen Programmiersprachen hinzufügen. Gut, wie ihr seht, haben wir dann hier auch eine Sicht auf die Integrationsfunktionalitäten. Hier gebe ich wirklich an, was kann der Trigger sein, der diese Funktion ausführt. Auch hier schauen wir uns nochmal nachher im Detail an, was es alles für Trigger gibt. Da gibt es Stand heute 6, also von Blob Storage über Event Hubs, Service Bus, gibt es relativ viele Trigger, die ich hier verwenden kann. Und mehrere Input- und Output-Bindings. Das heißt, hier kann ich definieren, wenn dieser Event stattgefunden hat, welchen Input soll sich denn diese Funktion noch holen, beispielsweise aus einer DocumentDB, um dann damit weiterzuarbeiten. Und ich kann auch multiple Outputs angeben, wo dann diese Funktion ihren Ergebnis hinspeichern wird. Das kann ich alles in diesem Fenster machen. Auch hier gehen wir nachher noch im Detail ein, was es da alles gibt. Ja? Gute Frage. Ja. Genau, gute Frage. Die Frage ist, warum kann ich hier nichts mehr ändern? Und ihr seht, hier steht Read-Only. Der Grund ist, diese Function-App ist mit GitHub quasi verbunden. Das heißt, CI-technisch wird immer dann deployed, wenn ich einen neuen Commit auf meinen GitHub-Account mache. Und sobald ich sowas aktiviert habe, kann ich hier in der Konsole nichts mehr editieren. Okay? Genau, ich habe hier nochmal so ein Manage-Pane, da kann ich alles schauen, da kann ich nochmal die Schlüssel hier nochmal genauer verwalten, erneuern, entziehen oder ungültig machen. Und ich kann auch eine Funktion disablen, wenn ich will. Und last but not least habe ich hier auch ein Monitoring, wo man jetzt nicht sehr viel sehen wird, wo ich wirklich sehr, sehr feingranular sehen kann, wann ist eine Funktion aufgerufen worden und wie lange ist sie gelaufen. Das ist wichtig, wie wir nachher noch sehen werden, weil das Pricing-Modell von Azure Functions sehr, sehr interessant ist und unter anderem die Laufzeit in Inkrementen von 100 Millisekunden dieser Funktion mit einbezieht. Okay, dann würde ich sagen, schauen wir mal, ob das funktioniert, was ich da gebaut habe. Also vorher ging es noch, aber so oft so in Demos es dann nicht mehr geht. So, also hier ist jetzt mein Container im Blob Storage, den ich als Trigger definiert habe. Das heißt, wann immer dort ein File hochgeladen wird, wird dieser Trigger ausgeführt und diese Funktion wird gestartet. Und da dürft ihr jetzt entscheiden, welches Bild wir nehmen. Entweder Brad Pitt oder eine Katze. Wer ist für Brad Pitt? Wer ist für die Katze? Überwältigende Mehrheit, dann jemand die Katze, okay. Also. So, also, jetzt haben wir das hier reingezogen. Und wir sehen hier, dass diese Funktion jetzt gerade getriggert wurde. Wurde ausgeführt. Hat wohl auch keine Fehler gegeben, soweit ich jetzt hier sehen kann. Und wenn jetzt nicht alles eine Lüge ist, was ich gerade erzählt habe, dann sollten wir jetzt hier ein File haben. Am 7. Dezember wurde es erstellt. Und wir sollten jetzt eine kleine Katze haben. Genau, großartig. Also relativ einfach. Und wenn wir uns nachher mal anschauen, wie viel das jetzt gekostet hat, dann sind wir wahrscheinlich im Bereich von 10.000stel Cents. Also das ist sehr, sehr gut. Alles klar, soweit zur Live-Demo. Gehen wir mal weiter und schauen uns ein paar weitere Slides an. Also, was ist jetzt quasi so, was ist das Konzept von Azure Functions oder wie schaut das Programmiermodell aus? Worauf muss ich achten? Wir haben gesehen, eine Function-App kann aus beliebig vielen Funktionen in unterschiedlichen Programmiersprachen bestehen. Das heißt, diese Funktion, die ich definiere, ist wirklich, das ist quasi der Core meiner Business-Logik. Ja? Von daher sollte es relativ feingranular geschnitten sein und nicht zu groß. Das heißt, ich denke hier wirklich in einzelnen Funktionen, die auch über Queues miteinander kommunizieren können. Ganz wichtig, sie sind stateless, das heißt, diese Funktionen haben keinen Zustand, weil diese Funktionen, je nachdem, wie viele Events pro Sekunde ich habe, wenn ich Zehntausende von Events pro Sekunde habe, die Funktionen skalieren mit der Eventrate, kann ich mir natürlich nie sicher sein, wo der jeweilige Request jetzt hinkommt. Das heißt, ich kann von keinem Zustand ausgehen, den diese Funktion hat. Habe ich gerade gesagt, sie sind vollkommen eventgetrieben. Ich kann sie aber auch per HTTP-Event ausführen. Das heißt, sehen wir nachher, ich kann auch Funktionen definieren, die ein HTTP-Interface haben und kann somit relativ einfach, sagen wir mal, REST-basierte Services schreiben, wenn ich das will. Die haben Trigger. Jede Funktion hat einen Trigger, hat Input und Output. Ja, ein Trigger definiert, durch was sie ausgeführt wird. Inputs und Output definieren, was sie noch zusätzlich an Daten hinzunehmen soll aus beliebigen Quellen und natürlich auch multiple Outputs, die ich definieren kann. Output kann Blob Storage sein, kann eine Queue sein, was auch immer. Jetzt kommt das Interessante, eine Function-App läuft entweder unter einem sogenannten Consumption-Plan oder einem App-Service-Plan. App-Service-Plan kennen wahrscheinlich die meisten, die schon mit App-Services zu tun gehabt haben. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, diese Funktionen auch auf so einem App-Service-Plan zu benutzen. Oder ich sage, nein, ich nehme den Consumption Plan, wo ich dann wirklich ein sehr, sehr dynamisches Pricing habe, wo dann wirklich nach Anzahl der aufgerufenen, Funktionen gebillt wird und einschließlich der Funktion oder der Dauer, die diese Funktion gelaufen ist. Schauen wir uns im Detail nachher noch an. Und auch wichtig, im Consumption Plan gibt es ein Timeout von Funktionen nach maximal 5 Minuten. Ich kann auf diesen Timeout Einfluss nehmen, durch eine Konfigurationsdatei, schauen wir uns auch noch an gleich, aber maximal 5 Minuten gibt es einen Timeout von dieser Funktion und jede Operation, die länger laufen würde oder müsste, wird einfach beendet, knallhart. Ja, das heißt, es eignet sich hier nicht für jede Workload, diese Azure Functions beispielsweise herzunehmen. Unterstützte Sprachen. C-Sharp, klar, F-Sharp ist auch jetzt GA, Node.js, General Available. Diese anderen Python, PHP, PowerShell und Batch sind derzeit noch in Preview. Das heißt, sind schon verfügbar, aber jetzt nicht unbedingt im Portal sichtbar, sondern beispielsweise über das Command-Line-Interface zu benutzen. Schauen wir uns auch gleich nachher noch an. Und fantastisch, weil wir jetzt große Linux-Fans sind bei Microsoft, wird natürlich auch Bash unterstützt. Das heißt, ihr könnt auch eure Azure Functions in Bash schreiben, wer das will. Gut, ganz kurzer Blick auf die Architektur von Azure Functions von der Laufzeit selber. Im Wesentlichen läuft sie auf der App-Service-Runtime. Das heißt, ihr könnt aus dem Portal raus auch auf diese ganzen anderen Portaloptionen gehen, die ihr aus App-Services kennt. Es ist mit Kudu integriert, das heißt, ihr könnt auch in die Kudu-Konsole gehen und dort im Wesentlichen wirklich alles machen, was ihr auch aus App-Services kennt. Darüber liegen dann die Webjobs Core und die Webjobs Extensions. Das ist im Wesentlichen das, womit ihr heute Webjobs schreibt oder auch diese Webjobs provisioniert mit den App-Services. Und darüber, was jetzt neu ist, ist quasi diese Webjob-Script-Runtime und die Language-Runtime. Diese roten Dinger hier, das ist eigentlich das, was Azure Functions definiert. Und diese Laufzeiten, die sind auch auf GitHub Open Source verfügbar, genauso wie das Webjobs Core SDK und die Extensions. Das heißt, das Schöne ist, wenn ihr eure Applikation auf Azure Functions baut, habt ihr hier kein Login, weil ihr die Möglichkeit habt, den Code zu nehmen und auch selber zu betreiben auf euren VMs, was, glaube ich, für viele wichtig ist. Und oben drüber Code und Konfiguration. Und dann schauen wir gleich mal rein, wie die Config so ausschaut. So, hier nochmal kurz die Unterschiede zwischen Webjobs SDK und Azure Functions. In der Zeit bin ich jetzt ein bisschen hinterher schon, deswegen springe ich da jetzt schnell drüber. Ich denke, es gibt einen wesentlichen Unterschied. Wenn ich diese klassischen Webjobs nehme, habe ich natürlich viel mehr Kontrolle über diese Webjobs, wie ich sie schreibe, welche Skripte ich ausführe, die gestaltet sein können. Allerdings, was wichtig ist, diese Webjobs teilen sich natürlich immer die Serverkapazität mit meinem App-Service. Bei den Azure Functions ist das gesamte Environment oder die Umgebung wirklich dediziert für meine Azure Functions-Logik da. Das ist wichtig. Und die Skalierung wird von der Runtime gemanagt, von Azure Functions. Wohingegen ich natürlich bei Webjobs im hohen Maße das selber managen muss. Gut, kurz zum Programmiermodell. Es ist wirklich so ein Bring-Your-Own-Code-Modell. Das heißt, ihr könnt natürlich eure nativen Libraries mitbringen und diese verwenden, die ihr könnt. Das heißt, das ist irgendwie keine isoliertes Sandbox, wo ihr nur ganz spezielle Bibliotheken verwenden könnt. Im Wesentlichen könnt ihr jede native Library mitbringen, egal ob es C# ist oder Node.js. Ihr könnt die ganzen NPM-Packages verwenden, wie ihr sie kennt. Dadurch, dass Azure Functions auf einem Windows-Host läuft, unten drunter, muss man teilweise bei Node.js ein bisschen aufpassen, weil manche Node.js-Packages haben natürlich harte Dependencies auf Linux oder auf Libraries, die es nur unter Linux gibt. Das sind nicht so viele, aber es gibt sie. Deswegen muss man teilweise ein bisschen aufpassen. Ich kann natürlich auch aus meiner Azure Functions beliebige Executables ausführen, wenn ich das wollte. Hier bin ich relativ frei in der Art, welche das sind. Grundvoraussetzung ist natürlich, dass sie kompatibel mit Windows sind. Und Grundvoraussetzung ist auch, dass sie keine eigenen Ports öffnen, beispielsweise. Okay? Und was auch schön ist, ich habe eingebaute Deployment-Hooks mit GitHub, mit TFS, mit Bitbucket, um dann eben meinen Code entsprechend zu deployen. So, wie funktioniert das Runtime-Scaling bei diesen Function-Apps, wenn ich auf dem Consumption-Plan bin? Wir haben schon gesagt, es gibt verschiedene Event-Quellen. Es können Timer sein, Events-Hubs, wie auch immer. Und ich habe dann quasi einen zentralen, so einen Central-Listener, der, ich sag mal, ein relativ intelligentes Polling auf diese Event-Sourcen macht. Wie genau das funktioniert, habe ich jetzt auch keine guten Dokus gefunden. Das sagen wir auch wohl nicht offiziell, aber Microsoft selber spricht von einem intelligenten Polling. Das heißt, diese Runtime pollt diese Quellen in sehr, sehr regelmäßigen Abständen und basierend auf der Art der Quelle, beispielsweise nehmen wir mal so eine Queue, basierend auf der Anzahl der Messages, die in der Queue sind, basierend auf der Größe dieser Pakete, die in der Queue sind, wird dann intelligent provisioniert. Das heißt, unter der Haube werden natürlich VMs provisioniert, auf denen dann diese Azure Functions gespawnt und gelauncht werden. Ja? Wer schon mit anderen solchen Serverless-Umgebungen zu tun hatte, beispielsweise mit AWS Lambda, die werden wissen, dass man hier noch RAM zuweisen muss, ja, wie viel RAM diese Funktion zugewiesen kriegt. Das ist bei Azure Functions nicht der Fall. Das heißt, hierum kümmert sich wirklich diese Laufzeit selber zu bestimmen, wie viel RAM braucht diese Funktion. Das ist ganz nett, finde ich. Ja. Das ist nämlich ein Stück weniger, worum ich mich dann kümmern muss. Okay, tauchen wir mal ein in die Anatomie so einer Function-App. Aus was besteht die eigentlich alles? Wie schon gesagt, ich habe einen Host und der definiert sich im Wesentlichen durch den Consumption Plan oder den App Service Plan. Unabhängig welchen Plan ich nehme, habe ich eine sogenannte Host.json, die ich verwenden kann, um diese Umgebung zu konfigurieren. Da sind genauso Optionen drin wie beispielsweise der Timeout der Funktionen. Wie lange soll der dauern? Ja, ein Maximum von 5 Minuten. Ich kann aber diesen Timeout auch verringern auf 1 Minute, wenn ich das will. Ich kann für HTTP-Triggered Functions kann ich sogenannte Routenpräfixe definieren, ja, um Einfluss auf den Pfad zu nehmen, mit dem ich diese Funktion ansprechen kann. Wenn ich außerdem mit Event-Hubs arbeite, kann ich den Prefetch-Count definieren, den Batch-Size-Count. Das heißt, ich habe mit dieser Host-JSON sehr, sehr großen Einfluss auf unterschiedliche Konfigurationseinstellungen und damit die Ressourcen, die ich nutze mit dieser Azure-Function. Wer sich dafür mehr interessiert, ich habe da mal einen Link angegeben, wo relativ detailliert ausgeführt ist, welche Möglichkeiten und Konfigurationseinstellungen es gibt. Genau, dann hatte ich ja schon erwähnt, die Azure Functions Runtime provisioniert intelligent anhand verschiedenster Kriterien, wie viel Speicher und welche VM-Größen sie hernimmt, um diese Azure Functions auszuführen. Das heißt, die skaliert hier wirklich mit der Eventrate automatisch mit und wir geben kein hartes Limit an hinsichtlich der Anzahl der Concurrent Executions von verschiedenen Azure Functions oder der maximalen Anzahl an Ausführungen von Azure Functions. Das heißt, wir geben hier kein hartes Oberlimit an. Wichtig ist, wie definiere ich dann aber irgendwie oder wie kann ich mich schützen gegenüber beispielsweise einer rekursiven Funktion. Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass ich eine rekursive Azure Function habe, die sich immer wieder aufruft und quasi im Millisekundentakt Cost generiert. Ja, was mache ich dagegen? Ich habe die Möglichkeit, hier ein Quota anzugeben. Ein Daily Usage Quota. Und hier seht ihr eine sehr interessante Bezeichnung, nämlich Gigabyte Sekunden. Und eine Gigabyte Sekunde, ich komme darauf noch genauer, wenn es ums Billing geht, bezeichnet im Wesentlichen eine Funktion, der 1 Gigabyte zugewiesen wurde und für 1 Sekunde gelaufen ist. Weil danach wird gebillt. Das heißt, ich kann hier ein Quota angeben, wo dann quasi ein Cut gemacht wird und keine weiteren Azure Functions gelauncht werden und somit Kosten verursachen. Wenn ich das hier freilasse, dann habe ich kein Upper Limit. Gut, was gehört noch alles mit so einer Azure Function? Wenn ich eine Azure Function provisioniere, dann werdet ihr feststellen, dass da auch noch ein Azure Storage Account mit provisioniert wird. Warum? Dieser Account wird dazu genutzt, von der Runtime so verschiedene Bookkeeping-Mechanismen und Primitive auf dem Azure Storage abzuspeichern. Beispielsweise, wenn gewisse Queues nach gewissen Retries nicht verarbeitet werden können, werden diese Elemente in so eine Poison Queue gesteckt beispielsweise. Oder für das Bookkeeping, welche Blobs auf dem Blob Storage schon alle bearbeitet wurden. Ja? Solche Sachen werden auf diesen Blob Storages verwaltet. Deswegen wird dann noch so ein Storage Account mit provisioniert. Und natürlich auf Azure Files wird die ganze Code- und Deployment History oder Geschichte abgelegt, ähnlich wie bei App Services. Ja. Ich weiß nicht, ob ein HTTP-Request ein gutes Beispiel ist, weil, okay. Also diese Poison Queues, werden wir noch sehen, die sind eigentlich wirklich für die Bearbeitung von Blobs und Event-Nachrichten gedacht, nicht von HTTP-Events. Aber das müssen wir dann selber bauen. Das war HTTP-Trigger-Funktion nicht supported. Dann auch wichtig, werden sich wahrscheinlich schon viele gefragt haben, werde ich meine Function-App nie wahrscheinlich im Portal schreiben und verwalten, sondern ich werde das wahrscheinlich versionieren wollen und mit einem vernünftigen Editor daran arbeiten wollen. Also nicht, dass der Editor schlecht wäre, der im Portal ist, aber ist halt ein webbasierter Editor. So, deswegen kann ich das natürlich auch alles lokal mir aufziehen. Und dann committen in ein Repository und von dort die weiteren Aktionen triggern. Wir sehen hier mal so eine Directory-Struktur von so einer Function-App. Das heißt, im Wesentlichen seht ihr, ich habe so ein www-root, ja, ich habe dann darunter ein host.json und darunter pro Verzeichnis die unterschiedlichen Funktionen. Also relativ straightforward. Jedes Verzeichnis definiert eine Funktion und unter einer Funktion sehen wir dann wieder so eine Function.json, wo ich quasi Inputs, Outputs und Triggers definiere, mein Code und natürlich dann vielleicht noch Packages oder was auch immer. Gut, eine Function-App haben wir dann gerade gesehen, besteht dann aus drei Teilen. Aus einer Function.json für die Definition meiner Trigger-Inputs und Outputs-Binding, meiner Definition der Project-Dependencies, also ein Project-JSON oder ein Package-JSON oder im Falle von Python Requirements.txt und mein Code. Das sind im Wesentlichen die drei Komponenten, die eine einzelne Funktion dann definieren. Okay, dann gehen wir mal auf die Triggers and Bindings ein bisschen genauer ein. Ich habe einfach mal von der Webseite das runterkopiert, welche Triggers und Bindings Stand heute supported werden. Und ihr seht, an Triggers unterstützen wir heute 5. Einen haben wir schon gesehen, den Blob Storage. Ja, den kann ich als Trigger verwenden. Events können aber auch aus Queues kommen, aus dem Event Hub. Oder, was ich auch sehr, sehr interessant finde, für sehr, sehr preiswerte Cronjobs, Timer-based. Das heißt, ich kann eine Cronjob-Expression definieren. Das heißt, diese Funktion soll alle 5 Minuten oder jeden Tag einmal getriggert werden. Und darauf basierend auf diesem Timer-Event wird dann die Funktion ausgeführt. Das sind die Trigger. Wir sehen dann auch Input- und Output-Bindings. Ein Input-Binding ist genau das, was man davon erwarten würde, wenn ein Event entstanden ist, die Funktion ausgeführt wird, dann kann ich definieren, welcher Input noch hinzugenommen werden soll. Beispielsweise irgendein Item aus einer Table oder aus einer Document-DB. Und ich kann auch verschiedene Outputs angeben, wo die Funktion ihr Ergebnis wieder hinspielen soll. Und das schauen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an. Ja?
Da gibt es ja schon ein paar experimentelle Sachen, wie FTP, Secret-Server und solche Sachen.
Ja.
Hast du schon eine Idee, wann das richtig publik ist? Oder?
Timeline habe ich leider nicht, aber das ist eine gute Frage. Was jetzt hier beispielsweise noch gar nicht drin ist als Output-Bindings. Wir haben ja auch schon, bieten ja schon Output-Bindings für Twilio beispielsweise an, um irgendwelche SMS. Doch, hier ist es ja sogar schon, SMS zu schicken. Aber ja, genau. Genau, SendGrid auch noch, ja. Also es gibt jetzt eine ganze Reihe, gefühlt wird es täglich mehr. Und das ist eine sehr interessante Frage, weil von dem, was ich gehört habe, arbeiten wir auch daran, dass man seine eigenen Output-Bindings mitbringen kann oder dass es irgendeinen Mechanismus geben wird, wo die Community selber für alle zugänglich auch ihre eigenen Bindings quasi submitten kann und die dann hier verwenden kann. Ja? Bitte?
Und Trigger auch?
Das weiß ich nicht. Also auf jeden Fall die Input- und Output-Bindings habe ich gehört. Bei den Triggern bin ich mir nicht sicher.
Weil ja bei den Logic-Apps der FTP-Trigger schon mit drin ist, und das ist ja quasi fast der gleiche Source-Code. Deswegen wundert es mich, dass das immer noch nicht aufgeführt
wird. So, okay, ja. Sollte aber zeitnah kommen,
ja.
Denke ich dann.
Im Prinzip musst du hier nur Webhooks implementieren.
Ja.
Mhm. Okay, schauen wir uns an. Oder ich wollte mal in zwei Triggers und Bindings mal genauer einsteigen, und zwar im Bereich Azure Storage, und zwar die Queues und die Blobs, weil das, denke ich, ganz interessant ist. Also wenn wir uns mal die Queues anschauen, dann ist zumindest mein Verständnis davon, dass wir hier eine Exactly Once Delivery Guarantee haben. Warum? Sobald ein Item in der Queue ist, ja, wird diese Runtime mindestens 5-mal versuchen. Auch hier kann ich wieder durch diese Host-JSON auf Einfluss nehmen, wie oft diese Retry-Count ist. Aber standardmäßig 5-mal versuchen, dieses Queue-Item zu prozessieren. Da muss ich mich natürlich drum kümmern. Ja? Wenn aus irgendeinem Grund der Mechanismus fehlschlägt, dann wird eben 4-mal ein Retry gemacht. Sollte es nicht möglich sein, dieses Item zu prozessieren, dann, hatte ich vorher schon erwähnt, wird dieses Item genommen und automatisch in eine Poison Queue gesteckt. Und wir sehen hier im Wesentlichen den Namensschema. Das heißt, ich habe den Queue-Namen und dann minus Poison. Und da stecken quasi all die Items drin aus meiner Queue, die nach 5-maligen Retry nicht prozessiert werden konnten. Und das gibt mir natürlich die Möglichkeit, die dann anderweitig zu verarbeiten oder welche Aktion auch immer ich will, darauf basierend dann auszuführen. Das wäre mal so ein Beispiel für dann ein entsprechendes Binding für Queues. Das kann ich grafisch machen oder wie gesagt auch durch dieses Function.json. Hier definiere ich dann meine Bindings. Und was wir hier sehen, sind im Wesentlichen ein Input-Binding und ein Output-Binding. Wir sehen, ich gebe in so einem Binding den Queue-Namen an. Ich gebe einen Connection-String an. Hier werde ich wahrscheinlich nicht den Connection-String direkt hart reincoden, sondern ich werde Environment-Variablen benutzen. Wir haben ja gelernt, ja? Ja, bald, hoffentlich. Genau, Keyword wäre schön. Gibt es Stand heute noch keine Unterstützung? Ich kann es ja nicht sagen, ich weiß es nicht. Ich weiß wirklich nicht. Stand heute muss man so machen, dass man das Secret in einer Environment-Variable ablegt. Ja, wie bei App-Services habe ich ja die Möglichkeit, Environment-Variablen zu definieren. Und ich kann dann hier direkt über eine Environment-Variable auf den Connection-String oder auf das Secret verweisen. Das Ding hat einen Namen, es hat einen Typ, Q-Trigger in dem Fall, und es hat eine Richtung, Direction. Ja, es ist in oder out. Das ist im Wesentlichen schon alles, was ich brauche, um solche Bindings zu definieren. Was bringt mir das dann? Wenn ich mir jetzt hier mal so ein Beispiel anschaue, im Wesentlichen habe ich hier ein Input-Binding, my Q-Item. Und das Schöne ist, ich kann jetzt einfach in dieser Run-Methode per Dependency-Injection den Inhalt dieses Q-Items initiiert kriegen. Das ist der Mechanismus, den wir bei Azure Functions benutzen. Das Schöne ist, ich kann automatisch aus diesen vier Typen wählen bei C#. Ja? Und basierend auf dem Typ, den ich hier verwende, entweder eine Cloud Queue Message oder ein String einfach, injiziert mir die Runtime schon das richtige Objekt. In dem Fall, rechts von euch, habe ich jetzt einfach einen String genommen. Ja? Das heißt, das Item, was in der Queue steckt, wird mir in Form eines Strings in meine Funktion injiziert. Wenn ich diesen String nehme, seht ihr aber auch, habe ich die Möglichkeit, mir die anderen Attribute, die ich normal in so einer Cloud-Queue-Message habe, vorliegen habe, auch mir initiieren zu lassen, wie beispielsweise die Expiration-Time oder Insertion-Time oder solche Sachen. Ja? Wenn ich mir einfach eine Cloud-Queue-Message initiieren lasse, habe ich die Werte ja schon alle drin in dem Objekt selber. Das ist der Mechanismus, nach dem es arbeitet. Ähnlich ist es mit den Blobs. Auch hier würde ich sagen, haben wir eine Exactly Once Delivery Guarantee, weil wir das folgendermaßen machen: Wenn ihr so eine Azure Function provisioniert, so eine Function-App, dann werdet ihr in dem dazugehörigen Storage-Account einen Container sehen, der sich Azure Web Job Hosts nennt. Und in diesem Verzeichnis verwaltet die Function-App im Wesentlichen Informationen darüber, welche Blobs sie schon prozessiert hat und welche noch nicht, und wie der aktuelle Status ist. Das heißt, wenn ich aus irgendeinem Grund nochmal für alle Blobs in einem bestimmten Container die Funktion drüber bügeln lassen will, dann lösche ich einfach den Inhalt dieses Folders, weil damit resette ich quasi den Zustand. Ja? Und dann denkt die Azure Function App, sie hat noch gar nichts prozessiert und wird wieder alle Blobs durchprozessieren. Auch hier ähnlich wie bei Queues, das heißt, auch hier wird ein fünfmaliger Retry versucht, falls ein aktualisierter Blob nicht bearbeitet werden konnte. Und falls es nach dem fünften Mal nicht funktioniert, wird auch hier wieder eine Poison Queue benutzt, WebJobs Blob Trigger minus Poison, wo dann quasi Informationen über den Blob reingespeichert werden. Also ähnliches Modell wie bei den Queues. Hier wieder ein Beispiel, wie dann so ein Blob Binding oder so ein Blob Trigger aussehen würde. Ich gebe ihm wieder einen Namen. Ich gebe ihm einen Typ, Blob Trigger in dem Fall. Direction ist beim Trigger immer in. Ich kann einen Path angeben, ja, in welchem Container er quasi suchen soll oder den er monitoren soll. Und wieder einen Connection String. In dem Fall habe ich jetzt gar keinen Connection String angegeben. Ist natürlich schlecht. Also da müsste noch einer stehen. Ähnliches Spiel wie bei den Q-Items. Hier habe ich nur sehr, sehr viel mehr Typen, die supported werden, die ich mir initiieren lassen kann. Ja, also eine ganze Latte an verschiedensten Sachen. Vielleicht noch ein Kommentar zu den Blob-Trigger-Namen. Oft ist es ja so, dass ich nach verschiedenen Mustern vielleicht nur Blobs bearbeiten will oder auch wieder rausschreiben will. Und da habe ich im Wesentlichen diese Möglichkeiten, die ich hier aufgelistet habe. Wenn ich beispielsweise eine GUID noch einem Blob anfügen will, ja, dann kann ich das machen über so geschweifte Klammern, Randomized GUID. Oder wenn ich beispielsweise Zugriff haben will auf den Dateinamen ohne Endung, kann ja sein, dass ich das brauche aus irgendeinem Grund, dann habe ich das in diesem Name. Oder wenn ich Zugriff auf den Blobnamen und die Block-Extension haben will, kann ich auch so Zugriff darauf nehmen, auf die unterschiedlichen Bestandteile des Pfads. Was auch noch wichtig ist, das werdet ihr bestimmt auch öfter sehen, wenn ihr mit den Azure Functions arbeitet, das ist der Umgang mit so Single Outputs. Das heißt, ihr seht hier, habe ich bei dem Namen einfach ein $Return und als Path so ein Input und dann ID. Die Idee dahinter ist, weil es einfach leserlicher ist, wenn ich eh nur einen Output habe, den ich returnieren will, dann muss ich nicht unbedingt über so ein initiiertes Output-Binding gehen, sondern kann auch einfach den Wert returnieren. Ja? Und kann dann auf die unterschiedlichen Bestandteile meines Objekts, das ich zurückgebe, dann einfach darauf zugreifen. Über so eine ID oder wie auch der Name des JSON-Attributs halt ist in dem Objekt, das ich zurückgebe. Gut, das ist ein wichtiger Punkt jetzt. Das sind nicht so die Gotchas. Also das sind teilweise Sachen, die mir aufgefallen sind oder die wir auch explizit in der Dokumentation herausstellen. Und das sind vor allem die zwei. Die finde ich sehr, sehr wichtig. Einmal ist es der Punkt, der Umgang mit sehr, sehr großen Containern. Also Container auf dem Blob Storage, wo sehr, sehr viele Blobs drin liegen. Da gibt es nämlich was sehr, sehr Wichtiges zu beachten. Wenn der Container nämlich mehr als 10.000 Blobs hat, dann scannt die Function Runtime nur noch den Log von diesem Storage. Das heißt, man kann ja so einen Log aktivieren, wo im Wesentlichen drin geloggt wird, wann wurde welcher Blob auf meinem Storage-Account kreiert. Das Problem ist, dass diese Logs nach so einem Best-Effort-Prinzip erstellt werden. Das heißt, wir garantieren nicht, dass jeder Blob, der angelegt wird, auch in diesem Log-File drinsteht. Und das ist natürlich ein Problem, weil bei mehr als 10.000 Blobs verwendet die Function Runtime nämlich genau dieses Log zur Auswertung, ob ein neuer Blob quasi erstellt wurde oder gelöscht wurde oder was auch immer. Und das hat halt den Effekt, dass wir nicht mehr garantieren können, dass wirklich jeder Blob, der hochgeladen wird, auch prozessiert wird. Das ist also schlecht. Dass die Abhilfe, die wir Stand heute haben oder empfehlen, ist nicht so cool, weil wir sagen, im Wesentlichen musst halt manuell eine Queue-Message oder eine Queue-Message generieren, die in eine Queue schieben, dann das File auf dem Blob-Storage hochladen und dann via Azure Functions prozessieren. Genau, ja, genau. Deswegen muss man auch noch aufs Timing aufpassen. Richtig. Zweites, großes Gotcha, und das macht, finde ich, Azure Functions Stand heute für viele Anwendungen unbrauchbar, wenn ich Node.js verwende als Laufzeitumgebung. Das Problem ist nämlich, wenn ich sehr, sehr relativ große NPM-Trees habe für meine Node.js-Funktion, dann kann es sein, dass die Startup-Zeit von so einer Azure Functions bis zu einer Minute dauert. Also man findet sogar auf GitHub, gibt es ein entsprechendes Issue, sogar Zeiten von 2 Minuten. Der Grund ist, Azure Files, was da drunter liegt, scheint wohl irgendwie sehr, sehr langsam zu sein. Und bis eben alle Dependencies durchprozessiert wurden, Node.js oder JavaScript ist eine interpretierte Sprache, kann es sehr, sehr lange dauern beim initialen Startup. Also bis zu einer Minute und sogar noch mehr. Was kann man machen? Also, und das ist natürlich total blöd, wenn ich beispielsweise so einen REST-Service damit schreiben will. Ja? Dann dauert der erste Aufruf von dem User, dann muss er erstmal 1 Minute warten. Das geht nicht. Okay? Was kann ich da jetzt machen? Es gibt 2 Möglichkeiten. Entweder ich nehme so einen dedizierten Plan, also Basic, Standard, Premium und schalte Always On an. Das heißt, ich lasse meine Azure Function auf dem App-Service-Plan laufen. Kann ich machen. Oder so mache ich es gerade, zeige ich auch noch in einer anderen Demo. Ich nehme eine Timer-Triggered-Function, die alle 5 Minuten periodisch quasi einen Call auf diese Funktion macht, ja, um die quasi warm zu halten. Sind alles beide jetzt nicht so tolle Lösungen, aber sind meines Erachtens gerade die einzigen, wenn ich mit Node.js-Funktionen arbeite und garantieren will, dass die responsive sind. Im Dynamic, ja. Aber im Consumption-Plan bringt mir das nichts. Weil beim Consumption Plan, naja, ich würde nicht sagen, dass ich Always On habe, aber beim Consumption Plan wird ja wirklich nur bei Bedarf unter der Haube eine entsprechende VM gespawnt. Wenn keine Events vorliegen, wird auch nichts provisioniert. Ja, deswegen kann ich gar kein Always On haben beim Consumption Plan eigentlich. Ja?
Also 5-mal in Wiederholung der Funktion, was sieht das, wenn jetzt Exception geworfen wird und hat die Möglichkeit zu sagen, okay, es ist jetzt Zustand, man kann
Also ich glaube Exception und wenn intern die Runtime-Umgebung einfach einen Fehler schmeißt. Das passiert automatisch im Falle einer Exception, wenn du sie nicht fängst. Klar, ich meine, dann fängst du sie und kannst selber entscheiden, was passieren soll. So, zeitmäßig, wie schauen wir aus? Bis wann geht die Session? Bis halb, oder?
So lange, wie du willst.
Ich glaube, ich bin schon nicht fast am Ende. Okay, pass auf, dann gehe ich immer ganz schnell drüber, weil das ist gar nicht so interessant. Also die Use Cases, wir haben darüber gesprochen, Timer-Based Processing, also sehr, sehr kosteneffiziente Cron-Jobs. Das hatten wir gerade so ein Beispiel, ich lade einen File auf dem Blob-Storage hoch und ich trigger dadurch eine Aktion, was auch immer. Ich habe auch die Möglichkeit, mit anderen Produkten zu integrieren, beispielsweise mit OneDrive oder mit GitHub. Ja, ab bis Viertel vor. Ach so, okay, gut. Ich habe natürlich die Möglichkeit, wie wir gesehen haben, mit diesen HTTP-Triggered-Funktionen, sehen wir gleich noch, relativ einfach entsprechende Backend-Services zu schreiben, die ich im Mobile-Bereich verwenden kann. Was sich auch sehr, sehr gut eignet, ist natürlich für Stream-Processing. Das heißt, typischer Anwendungsfall, oder den wir oft bringen, ist im IoT-Bereich. Ja, ich habe viele, viele Daten an Ingest, die ich vielleicht noch transformieren will. Vielleicht will ich noch ein Feld hinzufügen oder ich will irgendwie die Events bereinigen oder was auch immer. Das könnte ich mit so einer Azure Function machen und dann darauf basierend das Ergebnis wieder woanders hinschreiben, in einen anderen Event-Hub oder eine Datenbank oder was auch immer. Und natürlich für sogenannte Serverless Web Application Architectures, das heißt, wo ich vielleicht nur noch eine Single-Page-Application habe, das heißt, meine ganze Anwendung, die auf dem Browser liegt, ist im Wesentlichen statisch und diese Applikation kommuniziert dann mit Backend-Services, um gewisse Funktionalität nachzuladen oder Services auszuführen. Dafür eignet sich das eigentlich wunderbar und da wollte ich euch mal ein ganz kleines Beispiel zeigen, was man damit Cooles machen kann für umsonst eigentlich. Und das ist der sogenannte... Ja.
Also momentan bin ich dabei, Lambdas umzubauen, Functions. Mhm. Und die Jungs, die Lambdas gebaut haben, was sie machen, ist eigentlich, ich weiß nicht, ob das gut ist, ich mag es nicht, die bauen SSH-Connection auf, um mit der Post zu kommunizieren. Und ich finde das eigentlich aus Functions heraus nicht sehr angenehm oder sehr schön.
Also aus der Function heraus eine SSH-Verbindung?
Ja, die bauen eine SSH-Verbindung aus der Function heraus, der Node SSH2. Mhm.
Mein Gott, also erstmal zeigt es ja, dass man es machen kann. Ja, ist ja toll. Ja, ich habe fast die volle Kontrolle bis in Neumann. Auf der anderen Seite, du hast halt das Timeout-Problem. Ich weiß nicht, wie lange diese SSH-Operation dann dauert, was sie da alles macht. Und das Blöde ist natürlich, wenn du über diese 5 Minuten kommst und es nicht garantieren kannst, dann kann es passieren, dass die Verbindung abbricht. Ansonsten, theoretisch, ich meine, warum nicht? Aber du hast das Problem des Timeouts. Können wir mal nachher diskutieren. Weil das muss man echt mal, glaube ich, tiefer diskutieren gleich. Ich meine, Service Fabric geht immer. Okay, ich wollte es euch nochmal zeigen, was man damit machen kann. Habe ich das eigentlich hier offen? Ja. Im Wesentlichen ist das hier so eine Single-Page-Application. Auch wenn hier Azure Website steht, ich nutze die eigentlich nur im Free-Tier, um einfach die statischen Assets hier in den Browser zu laden, lokal. Ja? Sonst nehme ich die für nichts her. Und ich könnte jetzt beispielsweise mal nach Azure Functions suchen. Bestimmt funktioniert es jetzt nicht, doch. Und jetzt seht ihr, was ich hier habe, im Wesentlichen die Suchergebnisse, die Azure Functions oder Azure on Functions in dem Fall beinhalten, in dem Azure Block. Kennt ihr das Azure Block? Da kommen jeden Tag quasi die neuen Service- und Feature-Announcements werden eingetragen. Und was ich hier gemacht habe, ist, diese Funktion oder diese App-Function besteht, wie ihr seht, aus 3 Funktionen. Einmal dieses News. Das ist im Wesentlichen der REST-Call, den diese Single-Page-Application macht. Also wenn ich hier quasi auf Go klicke, dann kommuniziere ich mit dieser News-App. Mit dieser News-Funktion. Diese News-Funktion schaut dann quasi in Azure Search nach, welche Blogartikel habe ich alle, die diese 2 Keywörter beinhalten und retourniert sie mir. Ich habe dann ein Use-Import. Und das ist wesentlich, wenn man so will, wie ein Cronjob, der jeden Tag ausgeführt wird und quasi ein Web-Scraping auf dieser Azure-Blog-Seite macht und immer die neuesten Artikel in meine Azure-Search-Datenbank importiert. Und dann habe ich hier noch ein Pre-Warming, der alle 5 Minuten getriggert wird, um eben diese News-Funktion warm zu halten, ja, dass ich nicht immer 1 Minute warten muss, wenn ich die Funktion oft nicht mehr benutzt habe. Und wie wir sehen, kann ich so eine Funktion relativ kostengünstig damit entwickeln, weil ich zahle ja wirklich nur pro Funktionsaufruf und der Dauer der Funktion. Das heißt, ich brauche hier gar keine wirklichen Server mehr zu betreiben, mich nicht um die Maintenance zu kümmern. Das ist eigentlich ganz komfortabel. Welche Statistik? Können wir auf den Monitor mal gehen. Übrigens, was interessant ist, finde ich, diese ganze Function App UI ist auch Open Source auf GitHub. Das heißt, könnt ihr euch auch klonen und mal selber betreiben. Also, wie wir schon mal sehen, sehen wir die Anzahl der erfolgreichen Aufrufe und die Error Counts. Da ich das programmiert habe, gibt es natürlich keine Error, wie der Michael bestimmt bezeugen kann, oder? Thomas, sorry, mein Gott. Und was wir hier sehen, ist im Wesentlichen jeder Funktionsaufruf, der hier gelockt wird. Ja? Hier sind wir jetzt mal bei 2 Sekunden, das war wahrscheinlich gerade der Aufruf auf... Den habe ich jetzt noch nie ausprobiert, muss ich sagen. Kommt noch, ist noch Work in Progress. Genau, und wir sehen halt für jede Funktionsaufruf einen entsprechenden Eintrag. Der Hinweis auf Function Pulse, wenn das dann mal läuft, wird mir eben noch detailliertere Einblicke geben in das Laufzeitverhalten meiner Funktion. Höchstwahrscheinlich auch, wie viel Speicher assoziiert oder alloziiert wurde für diese Funktion. Das wäre nämlich noch sehr, sehr wichtig oder ist ein Feature, das wir Stand heute nicht haben. Okay, also die App, ich will jetzt keine Eigenwerbung machen, ich finde sie echt praktisch, wenn man mal nach verschiedenen Sachen sucht, weil dieser Azure Blog ist sehr, 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 sehr groß mit irgendwie fast 3000 Einträgen jetzt und ist eine sehr, sehr gute Möglichkeit, einfach mal zu schauen, zu welchem Service oder zu welchen Keywords die entsprechenden Announcements zu suchen. Das ist ganz gut. Okay, gehen wir hier mal schnell zurück. So, wichtiges Thema jetzt, super, Debugging nämlich. Wenn ich dann wirklich mal eine ernsthafte Applikation auf Basis von Azure Functions baue, dann werde ich irgendwann um das Thema Debugging natürlich nicht mehr rumkommen, außer ich will immer mit Console-Log arbeiten oder Trace-Log. Ja? Aber das wollen wir wahrscheinlich alle nicht. Das heißt, ich brauche eine Möglichkeit, wirklich nachzuvollziehen, was passiert. Ich will Breakpoints setzen, ich will in Variablen reinschauen zur Laufzeit. Geht das? Und wenn ja, wie? Ich glaube, vorgestern haben wir das Azure Functions Tools für Visual Studio released. Das heißt, ich habe hier mal einfach ein paar Screenshots rausgenommen. Das heißt, ihr seht hier, ihr habt einen schönen Wizard, mit dem ihr die Functions auch in den verschiedenen Programmiersprachen quasi ein Gerüst bauen könnt und auch die Möglichkeit, auf die Konfiguration dann hier Einfluss zu nehmen. Was auch sehr, sehr schön ist und gut ist, wir unterstützen für C-Sharp-basierte Azure Functions auch Remote Debugging. Was echt cool ist. Das heißt, ihr könnt die Funktion hochladen und dann remote aus Visual Studio raus debuggen. So, jetzt sind aber viele, gerade in der neuen Microsoft-Welt, haben ja gar kein Windows mehr und auch kein Visual Studio. Und C-Sharp ist eh total blöd. Was machen die? Und auch seit ein paar Wochen haben wir jetzt ein entsprechendes CLI-Tool released mit Integration in Yeoman für die Generierung von entsprechenden Scaffoldings für Azure Functions. Und das wollte ich euch gerade mal zeigen, wie das funktioniert. Wie bitte? Nein. Ah, ja, noch, genau, noch, stimmt. Warum? Genau, ich habe gerade nur als dieses CLI geht dann unter Windows, stimmt? Weil dieses WebJobs SDK, was darunter liegt unter Azure Functions, hier auch gelauncht wird. Das heißt, ich habe hier wirklich die Möglichkeit mit diesem CLI, mich auch an die entsprechenden Storage-Accounts zu connecten, um auch solche Blob-Triggered-Funktionen lokal zu debuggen. Soweit ich weiß, wird aber hart daran gearbeitet, das jetzt auch Cross-Plattform zur Verfügung zu stellen. Für all die aber jetzt auf einer Ubuntu-Maschine unterwegs sind und trotzdem zumindest auch mal eine Funktion lokal ausführen wollen, kann ich euch dann noch das hier empfehlen. Ich höre schon, jetzt kommt's. Es gibt ja Funky Azure. Genau, das habe ich geschrieben. Das ist im Wesentlichen auch eine CLI, die funktioniert dann aber wirklich plattformübergreifend. Damit könnt ihr wirklich Funktionen konfigurieren, provisionieren, lokal spawnen, auch remote triggern und so weiter und so fort. Das heißt, könnt ihr euch auch mal anschauen, aber ganz ehrlich, ich werde das nicht mehr weiterentwickeln. Von daher, die Zukunft ist definitiv unser offizielles Tool. Das wollte ich euch gerade mal ganz kurz demonstrieren. So. Wenn jetzt die Funktion hier nicht in den Weg kommt. Ist das groß genug? Auch ganz hinten? Kann man so ein bisschen was erkennen? Ich gehe jetzt einfach mal hier in Verzeichnis rein und gehe mal in My Demo. So, und wenn ihr das dann installiert habt, macht ihr einfach Funk Init. Und was er dann macht, im Wesentlichen, er legt schon mal so die ganzen entsprechenden Konfigurationsfiles an, wie host.json, initialisiert auch schon ein Git-Repository. Und dann macht ihr, glaube ich, Funk New und dann gebe ich irgendeinen Namen an. Hello, will ich die Funktion nennen. Wie war das nochmal? Nee, Funk Create. War das so?
Es ist eigentlich Funk Init und dann Name. Und dann legt der Unterordner an, wo er dann die Sachen reingeht.
Ja, das hat sich jetzt aber geändert. Ich dachte Funk New. Das ist jetzt blöd. Moment mal. Gibt es echt nicht. Ja, da, ja, genau, richtig. Ja, genau, okay. Sehr gut, danke. So, das dauert jetzt ein bisschen, weil ich glaube immer der. So, und dann sehen wir hier, für die, die es noch hinten sehen, sehen wir jetzt, wurde Yeoman gestartet und ich kann jetzt hier ganz unten, vielleicht mache ich das mal ein bisschen anders, ich ziehe das mal ein bisschen nach oben, kann ich jetzt sagen, was will ich denn überhaupt machen? Ich will jetzt erstmal alle Templates auflisten lassen bei Language. Und dann sehen wir, haben wir hier Batch, C-Sharp, F-Sharp. Ich will jetzt mal JavaScript nehmen. 4. Und dann kann ich jetzt mein Template aussuchen, das ich einfach mal verwenden will als Startpunkt. Und dann nehmen wir jetzt einfach mal den ganz normalen HTTP-Trigger. Ja? Ich will einfach eine ganz normale Funktion schreiben, die über HTTP aufgerufen werden kann. Durch Enter, dann gebe ich hier noch einen Namen. Und dann erstellt ihr mir jetzt hier eine entsprechende Funktion. Die kann ich mir jetzt einfach mal anschauen mit Visual Studio Code. Und wir sehen, hier wurde ein Verzeichnis erstellt mit einer entsprechenden Function JSON, wo wir sehen, es wurde schon ein entsprechender HTTP-Trigger eingerichtet. Und wir sehen hier auch schon so ein Scaffolding für eine Index, für diese Funktion. Ja? So. Ich mache hier schon meinen Breakpoint und jetzt kann ich das Ding einfach mit Funk Run Hello ausführen. Und was er jetzt macht, er startet quasi wirklich die, die darunterliegende Azure Functions Runtime und gibt mir hier auch schon den Endpunkt an. Und er hat auch einen Debugger initiiert, der auf diesem Port horcht. Und das ist natürlich wunderbar, weil jetzt kann ich hier in diesen Debugger reingehen, auf Settings, entsprechend Node.js-Setting hier angeben, Debugging-Settings und kann jetzt sagen Attach to Process und drücke auf Play oder auf Start. Und wir sehen, jetzt ist er quasi attached und wenn ich jetzt auf diesen Link hier draufklicke, auf den hier, dann sehen wir, ist jetzt hier dieser Breakpoint getriggert worden und wir sehen hier links, dass ich jetzt wirklich hier Einblick in die verschiedenen Objekte und Variablen habe. Ja? Und kann jetzt so eigentlich sehr, sehr schön lokal debuggen. Und sowas würde auch funktionieren, wenn ich mich jetzt zu einem Storage-Account connecte. Ja? Ich habe auch die Möglichkeit, hier einen Storage-Account anzugeben und kann dann auch hier die entsprechenden Funktionen debuggen, die ausgelöst werden aufgrund eines solchen Events. Wo man aufpassen muss, was noch nicht funktioniert, beziehungsweise habe ich es nicht geschafft, zum Laufen zu kriegen, wenn ich jetzt C-Sharp verwende. Weil da wird ja so ein C-Sharp-Skript verwendet, also kein wirkliches C-Sharp. Und zumindest VS Code, also was soll da produzieren? Es wird ja nicht kompiliert, glaube ich, oder es wird kompiliert. Bitte? Genau, ja. Und deswegen ist es natürlich schwierig, dann entsprechende Breakpoints zu setzen. Aber Genau, aber kommt vielleicht noch, ich weiß nicht. Gut, und dann können wir hier einfach das mal durchlaufen lassen und sehen dann hier die Response. Jetzt habe ich keinen Query-String angegeben, deswegen kriege ich diese Nachricht. Also das ist ganz nett, um dann eben auch Funktionen lokal zu debuggen, wenn ich kein Visual Studio habe oder kein Windows oder was auch immer. Also eigentlich noch nicht, weil wir haben ja gelernt, das funktioniert noch nicht auf Linux. Ja, aber bald, aber sehr, sehr bald. Ja? Zählt es auf die Frage hinaus, welche, dass man es quasi, wie man es in seinen CI, in seinen CI-Prozess mit einfügt? Also du hast ja zumindest die Möglichkeit schon mal mit TFS zu integrieren oder mit GitHub. Ja, das heißt, wenn du einen neuen Commit machst, kannst du sagen, roll mir die neue Version aus, automatisiert. Ja. Boah. Ganz kurz, also müsst ihr jetzt mal nachdenken. Wahrscheinlich ist es Geschmackssache, es kommt darauf an, du kannst beides machen. Ich würde sagen, du kannst wirklich beides machen. Es gibt jetzt keinen Blocker, wo ich sagen würde, der Weg geht gar nicht. Oder der Weg geht gar nicht. Du hast ja beide Möglichkeiten. Du kannst ja den Release-Prozess auch manuell starten. Du kannst ja einfach sagen, deinen Code oder dein Artefakt via FTP da hochladen, auf das Shared-File-System. Das ist ja wie bei App-Services. Ja, nee, ich meine, deswegen du hast ja die volle Flexibilität, wie du dein Paket deployen willst, über welchen Prozess auch immer. Okay. Also ich würde es immer separat halten, ganz ehrlich. Das ist jetzt aber keine qualifizierte Best-Practice-Antwort. Also ich hab das keine gute Antwort, aber gefühlsmäßig würde ich sagen, ich würde die komplett separat halten. Warum nicht? In zwei verschiedenen auch Code-Repositories, komplett getrennt. Okay, so, jetzt sind wir schon fast am Schluss. Und jetzt wollte ich aber noch auf das Pricing eingehen, weil das finde ich eigentlich ganz interessant, das Pricing-Modell. Wenn ihr im Consumption-Plan-Pricing seid, also keine dedizierten App-Service-Plan verwendet, sondern im Consumption-Plan seid, dann schaut das Pricing nämlich so aus. Ihr werdet per Execution-Time gebillt und pro Anzahl der Executions. Die Execution-Time, da chargen wir euch, wie ihr seht, 0,00016 Dollar-Cent pro Gigabyte-Sekunde. Das heißt, wenn einer Funktion 1 Gigabyte an RAM zugewiesen ist und diese eine Sekunde lang läuft, zahlt ihr diese 0,001 Cent. Der zweite Bestandteil ist einfach die Anzahl der Ausführungen dieser Funktion. Und da sagen wir 20 Cent pro 1 Million Executions oder Ausführungen. Das Interessante ist, jeden Monat geben wir euch aber 400.000 Gigabyte Sekunden umsonst und 1 Million Executions umsonst. Das heißt, die könnt ihr schon mal immer abziehen. Ja? Und einfach mal, um das zu verdeutlichen, was man damit machen kann, dass es gar nicht so teuer ist, wollte ich einfach mal ein kleines Beispiel euch zeigen. Stellen wir uns einfach mal eine Funktion vor, und das wäre ungefähr so diese Thumbnailing-App, die ich vorhin gezeigt habe, dass Azure für jeden Funktionsaufruf im Durchschnitt 128 Megabyte an Memory adduziert für diese Funktion. Stellen wir uns weiterhin vor, diese Funktion wird im Monat 1 Million Mal aufgerufen oder ausgeführt. Und dann stellen wir uns noch vor, dass dieser Aufruf jedes Mal 2 Sekunden lang dauert, um dieses Thumbnail zu generieren. Das kommt ungefähr hin auch bei der Demo, die ich euch gezeigt habe. Wie würde man dann die Kosten berechnen? Wir sagen, wir rechnen erstmal die Zeit aus, die Gesamtzeit, die diese Funktion gelaufen ist. Das heißt, 1 Million Mal wurde sie ausgeführt und jedes Mal 2 Sekunden. Das heißt, es wären schon mal 2 Millionen Sekunden. Diese 2 Millionen Sekunden, wir müssen ja Gigabyte-Sekunden draus machen, multiplizieren wir jetzt mit 128 Megabyte und normalisieren es durch 1 Gigabyte, durch 1024. Ja, weil wir pro Gigabyte-Sekunden billen und nicht pro 100 Megabyte-Sekunden. Da würden wir dann ziemlich rund auf 250.000 Gigabyte-Sekunden kommen für diesen Monat. Das heißt, meine monatlichen Gebühren betragen somit 250.000 Gigabyte-Sekunden mal 0,000016. Und da sind wir dann ziemlich genau bei $4. Genau. Dann haben wir noch gesagt, für 1 Million, ja, chargen wir euch 20 Cent. Das heißt, insgesamt wären wir also bei $4,20 im Monat. Jetzt haben wir natürlich noch diesen Free Grant, von dem ich gesprochen hatte. Das heißt, diese 400.000 Gigabyte-Sekunden und 1 Million Ausführungen sind da jeden Monat noch umsonst. Das heißt, in dem Fall wäre das komplett umsonst. Müsste ich jetzt erstmal nichts zahlen. Wenn ich jetzt natürlich noch weitere Funktionen habe, die kommen noch on top, die müsst ihr natürlich irgendwann zahlen. Was ich interessant finde daran ist, wenn ihr das jetzt mal vergleicht und bleiben wir halt mal bei diesem Thumbnail-Service, wenn ihr das mal vergleicht mit den Kosten, die ihr sonst hättet, wenn ihr, sagen wir mal, traditionell machen würdet mit Scale-Sets oder mit App-Services, das ist natürlich sehr, sehr viel teurer. Ich sage nicht, dass es für jeden Use-Case geeignet ist, aber für manche Use-Case, es passt wirklich wie die Faust aufs Auge und da sind Azure Functions unglaublich preisgünstig. Und wenn ihr euch jetzt mal vorstellt, ihr wollt Cronjobs machen, ja, die einmal am Tag laufen oder alle 5 Stunden oder was auch immer, die dann vielleicht mal 5 Minuten laufen, das ist nicht viel. Da seid ihr im Cent-Bereich. Das heißt, auch hier für manche Use-Cases habt ihr echt die Möglichkeit, sehr, sehr kostengünstig vielleicht eure alten Cronjobs, die jetzt noch auf VMs laufen, abzulösen, da wo es passt. Gut, dann wäre ich fertig. Bedanke mich für die Aufmerksamkeit, für die Fragen. Und wenn ihr noch weitere Fragen habt, ich würde sagen, dann kommt einfach nachher gleich vor und dann können wir noch quatschen. Danke.